Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Es geht in diesem Tempo weiter. Bevor ich die Moderatorin kurz vorstelle, wollte ich auf unsere künstlerische Begleitung hinweisen, auf das Künstlerinnen-Duo Various and Gold. Hier ist die eine Hälfte, die andere Hälfte sehe ich gerade nicht. Das sind diese Plakate, die Sie hier sehen, die Sie sich auch abholen können, gratis. Sie können auch diesen pointierten künstlerischen Versuch, diesen Diskurs abzubilden, auch noch interaktiv hier nochmal anschauen. Hier vorne ist ein iPad oder ein Gerät, das man mit den Fingern bedienen kann. Und das macht sehr viel Spaß. Ich habe das schon ausprobiert. Trauen Sie sich auch nach vorne da in die Ecke. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Ebru Taşdemir, die nächste Moderatorin. Sie macht bei den neuen deutschen Medienmachern und Medienmacherinnen mit und ist auch Redakteurin bei Taz Gazette wird Ihnen jetzt hier das Podium präsentieren, die Gäste präsentieren. Viel Spaß beim nächsten Thema.
Danke sehr. Ja, schön, dass Sie noch sitzen geblieben sind. Ich freue mich sehr auf dieses Podium. Drei tolle, exzellente Autorinnen und Journalistinnen, ein All-Female-Panel sozusagen, fast bis auf den Dolmetscher. Das müssen wir nämlich noch anmerken. Åsne Steigert wird nämlich Deutsch mithören können, das ist super. Sie wird auf Englisch antworten und wenn es für Sie allzu kompliziert werden sollte, was ich nicht hoffe, weil das ist ja Café Europa, wir können uns in verschiedenen Sprachen verständigen, dann würde ich das kurz zusammenfassen, also die Thesen kurz auf Deutsch wiedergeben, wenn es für Sie okay ist. Café Europa geht weiter und zwar mit der Frage, wir die Partner und Freunde oder wie das erweiterte Europa das Ganze sieht. Das ist natürlich total interessant, weil es soll einen Innenblick geben und auf der anderen Seite auch einen Außenblick geben. Für den Außenblick sind unsere drei tollen Autorinnen und Journalistinnen hier, / Journalistinnen, denn wie Sie vielleicht merken werden, ist das eine Form von Verbindung, die natürlich auch eine Art der des Länder, also wir sind stellvertretend für die Länder da sozusagen, oder ihr seid stellvertretend für die Länder da, die einen Außenblick wagen sollen. Åsne Steigert für Norwegen, Katharina Mischenko für die Ukraine, Doris Akrap, das ist natürlich total interessant, ist deutsch-kroatische Journalistin, so wird sie zumindest auf Wikipedia vorgestellt, aber diesmal als Nicht-Türkei-Expertin, die im letzten Jahr zu einer absoluten Türkei-Expertin geworden ist, und zwar im Rahmen von Free Deniz. Sie ist Herausgeberin des Buches Wir sind ja nicht zum Spaß hier, mit Texten von Deniz Yücel, den Sie vielleicht kennen, denn der war über ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis in der Nähe von Istanbul festgehalten worden, wurde am 16. Februar 2018 dann auf freien Fuß gesetzt und ist jetzt nicht mehr in der Türkei. Und bald hat er auch eine Buchpräsentation, und zwar am 24.03. im Festsaal Kreuzberg, wo er selber nochmal sein Buch vorstellen wird. Schön, dass du da bist, Doris, also als Nicht-Türkei-Expertin, die im letzten Jahr zur Türkei-Expertin geworden ist. Katharina Mischenko ist 1984 in der Ukraine geboren worden und ist Autorin, Kuratorin und auch Schriftstellerin und Verlegerin. Sie ist Herausgeberin und sie ist Co-Autorin des Buches Ukrainische Nacht mit Miron Sovnir im Spector Books Verlag. Oh, das habe ich vergessen. Nautilus Verlag ist natürlich der Verlag von Deniz. Es gibt zwei Bücher von Deniz in dem Verlag, und zwar einmal über den Taksim, über die Gezi-Proteste und Taksim, und dann nochmal Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und worüber ich mich besonders freue, wir haben Åsne Steigert hier. Sie ist die Orson Seierstad hier. Sie ist diejenige, die den Buchpreis in diesem Jahr der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Und zwar mit dem Buch Einer von uns, die Geschichte eines Massenmörders. Darin setzt sie sich mit den Taten ihres Landsmannes Breivik auseinander. 2011 tötete er bei einem Terroranschlag auf der Insel Utøya 77 Menschen. Herzlichen Glückwunsch nochmal für diesen Preis. Genau, wunderbar. Das Original ist bereits 2013 erschienen in Norwegen und es ist jetzt im Verlag Kein und Aber erschienen. Entstanden ist ein dokumentarischer Roman, der erhellend auf der Grenze zwischen Bericht und Erzählung changiert, zwischen faktischem und Vorstellungskraft und einen gewaltigen Sog entwickelt. Sie haben danach noch ein Buch geschrieben über zwei Schwestern in Norwegen, die dann, die kamen aus Somalia mit ihren Eltern und haben sich in Norwegen sehr, sehr gut eingelebt, waren super Schülerinnen und sind dann aber in den sogenannten Islamischen Staat ausgewandert. Das waren zwei Jugendliche. Da würde ich Sie gern fragen, gab es denn eine gedankliche Verbindung, als Sie das Buch geschrieben haben zu Breivik, dass Sie sich weiter mit diesem ganzen Terror, was Terror anrichtet und warum Menschen in diesen Terror entgleiten? Gab es da schon mal eine Überlegung dazu?
Dankeschön, vielen Dank. There is a definitely a link between the extremist trends or movements on the right-wing extreme and on the Islamic side. And as I see it, they also feed each other. They need each other. Because who was the justification? Or what was the justification of Breivik's murder? His justification was the Islamization, the so-called Islamization of Europe. So he points out that if we only get rid of all Muslims in Europe, we'll be fine. We can, you know, go back to this, the dream of how Europe should have been before immigration. So he points at them as a problem, whereas you have the extreme Islamists that I've covered in the next book, pointing at Breivik, saying that's how Europeans are. They're like him. They want to get rid of us. They want to kill us. So they both live in those echo chambers, whether on the internet or even in social spheres. They only agree with each other, and they point at us Europeans as the enemy. So I think it's definitely a dangerous trend that these two trends are growing. Most of us who don't belong to those trends, is like our duty is to try to widen the room in between them. And I would say even go into discussions with them, like, no, we're not like Breiviks. Or this, an ordinary Muslim will say, no, I'm not like Islamic State. You know, so it's definitely they both play on the black and white and the cleansing of the others. There's a link.
Also Sie haben ja gesagt, dass es beides so eine Art Bedrohung ist für dieses europäische Verständnis und dass Rechtsradikalismus oder diese Form des Terrors, der auf dem Rechtsradikalismus beruht und auch der islamistisch begründete Terror, dass das beides Gefahren sind für Europa. Aber ist der Rechtsterrorismus an sich nicht weitaus gefährlicher, weil es so eine Art Vernetzung auch bietet in Europa. Die sind ja sehr, sehr gut vernetzt.
Hmm. Whether the right is more dangerous?
Yeah, because they are already networked within Europe, if that makes them more dangerous.
I think it's impossible to say who's more dangerous. In what sense? Because it's like... it's just like if you're a white guy... without a job in Sachsen, if you have, poor connections to the society somehow, yes, you're closer to join that extreme, the right-wing extremists. If you're a Muslim street boy growing up in Hamburg, having had, maybe failed in school, no job, no real social connection, you're more prone to go to Islamic sites. So it's just like, I don't think I can judge what's more dangerous. But they also both feed on the same kind of audience. Like that young boy here who's in trouble, or that young boy there who's in trouble. It's the same kind of boys. They're very similar. If you look at this, the researchers who study those groups, what kind of young boys or girls join those organizations? So it's like, what can we do to fight it? It's like, it's simple and difficult. Construct a better society. Construct a better society where more people have opportunities, where more people have jobs, where more people have you know, ability to study for free. It's like the more people who are absorbed in a meaningful life.
Okay, that's
there's
an
just
interesting
less ground
thought.
For the extremists.
Sie meinten, dass Sie, dass das Menschen sind, die aus der Gesellschaft so ein bisschen rausgefallen sind und dass Sie gar nicht vergleichen möchten, welche Terrorgefahr eigentlich größer ist. Also ich würde gerne diesen Gedanken weiterführen. Wie ist das in der Ukraine zum Beispiel? Wie ist das in der Türkei? Ich weiß gar nicht, ob ich dich dazu fragen kann. Also bietet Europa als Wertegemeinschaft überhaupt diese Möglichkeit zu sagen, hier fallen keine Menschen raus? Also wirklich dieses Kerneuropa mit den Ländern, die in der europäischen Gemeinschaft sind, bietet das die Möglichkeit, wenn ihr das so von außen betrachten könnt? Doris?
Hallo erstmal. Also schwierige Frage, weil ich glaube, jetzt bezüglich der Türkei kann ich das nicht sagen.
Wie ist das für Kroatien? So als deutsch-kroatische Journalistin kannst du das ja sagen.
Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, über was wir reden. Also wenn wir grundsätzlich darüber reden, bietet Europa sowas wie einen Safe Room für die Leute, die in ihren Herkunftsländern Probleme haben, dann kann man erstmal sagen, jein. Das haben wir in der Flüchtlingsbewegung gesehen. Im Falle der Türkei können wir aber zumindest momentan sehen, anhand der Zahlen, anhand der Asylbewerber, die in den letzten Jahren vor allem nach dem Putsch hierher kamen, dass relativ viele recht schnell anerkannt werden, weil anerkannt wird, dass sie in der Türkei verfolgt werden. Das sind vor allem Journalisten. Das ist natürlich wiederum auch ein Problem, weil eben der Kurde, der in der Türkei, glaube ich, grundsätzlich verfolgt wird, egal was er tut, ob er Journalist ist oder Brötchen verkauft, hat ein Problem in der Türkei aufgrund des großen Hasses, das weißt du wesentlich besser auch als ich. Die haben es in Deutschland schwieriger, Asyl zu bekommen, beziehungsweise in ganz Europa. Also wenn wir jetzt auf der Ebene reden, es ist natürlich, also jetzt, wenn wir tatsächlich bei der Türkei bleiben, die Kroaten sind ja in der EU, deswegen ist es da ein bisschen andere Angelegenheit, dazu vielleicht später. Ich glaube, was man anhand meiner Beschäftigung mit eben dem Fall der inhaftierten Journalisten, vor allem Dennis, war ein Teil immer auch das Verfolgen dessen, was auf europäischer Ebene eigentlich getan wird, weil dass die Deutschen da sehr wenig tun können, dass auch die Europäer da wenig tun können, wenn ein Staat sagt, das ist unser Staatsangehöriger, den behalten wir hier, ist klar. Auf der europäischen Ebene war es ja vor allem der berühmte Menschengerichtshof, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der tatsächlich existiert und der auch arbeitet. Das wissen ja viele gar nicht, dass das tatsächlich wahnsinnig wichtig ist, dass der existiert, weil es das Instrument ist für ein Individuum, um, wenn es in seinem Herkunftsland ein Problem hat mit seinem Staat und sich ungerecht behandelt fühlt, kann es vor diesem Menschengerichtshof Beschwerde einlegen. Und in der Regel sind alle Urteile, die über Türken gefällt worden sind, auch so gewesen, dass diese Beschwerdeführer Recht bekamen. Wir haben am 20. März, wenn ich das kurz noch ausführen darf, am 20. März, also nächste Woche, wird der Europäische Menschengerichtshof sein Urteil bekannt geben im Falle zweier inhaftierter Publizisten in der Türkei, nämlich Mehmet und Ahmet Altan und eines Journalisten. Die beiden Altan-Brüder sind zu lebenslänglich verurteilt worden vor einigen Wochen, am selben Tag, an dem Dennis Yücel freigelassen worden ist. Ob das ein Zufall war, weiß man natürlich nicht genau. Und es wird davon ausgegangen, dass dieser Menschengerichtshof das Urteil fällen wird, diese beiden sind zu entlassen aus der Untersuchungshaft.
Aber was würdest du denken, dass die Türkei dem entsprechen wird?
Das weiß ich nicht, aber sie muss es, weil sie hat diese Konvention unterzeichnet. Sie ist Teil Europas, das sich auf diese Konvention der Menschenrechte geeinigt hat, dieses Gericht auch anerkennt. Und die Türkei hat auch bisher in allen Fällen irgendwann reagiert und die Leute entweder aus dem Gefängnis entlassen oder wieder in Das ging teilweise in das Jobklagen, also Leute, die entlassen worden sind aus politischen Gründen. Das hat sie auch gemacht, nur dauert es teilweise Jahre. Und man muss darauf hoffen, dass sie das tun, weil das ist das einzige Druckmittel, was Europa eigentlich noch hat, zumindest in diesen Unrechtsfällen, wenn es um Menschenrechte geht. Man muss darauf hoffen und ich denke auch, dass die Türkei vielleicht nicht am selben Tag, vielleicht nicht in einem Monat, aber dass sie nach einiger Zeit und selbst wenn es 2 Jahre sind, darauf auch reagieren wird, weil sie ist abhängig von Europa. Das ist zwar schrecklich, dass am Ende die Wirtschaft dann sozusagen die Menschenrechte verteidigt in gewisser Weise. Es ist aber so und ich glaube, das wird so sein. Sie müssen darauf reagieren. Ich hoffe es. Glauben ist da Quatsch, weil natürlich kann sich die Türkei auch in ein komplettes Desaster, in eine wirklich faschistische Republik entwickeln. Ich glaube das aber nicht, auch wenn Erdogan, glaube ich, gerade gestern erst wieder gesagt hat, aufgrund Beschwerden der EU gesagt hat, ach, was Europa sagt, geht da rein und da raus. Das ist halt mehr Rhetorik, glaube ich, als dass es wirklich so ist. Weil wäre das so, dann wäre Dennis noch nicht frei. Weil Dennis hat innerhalb von wenigen Stunden auf einmal eine Anklageschrift bekommen, auf die wir alle ein Jahr gewartet haben, in der nichts anderes drinsteht als das, was ihm am ersten Tag der Haftrichter vorgeworfen hat. Also das ist kein Rechtsstaat, der tatsächlich da rein, da raus, sondern die entscheiden halt, in welchem Moment es ihnen passt. Und wir wissen, dass sie brauchen gerade Waffen, sie wollen diesen Krieg führen, sie brauchen ein gutes Verhältnis zu Europa, weil sie Geld brauchen, sie wollen die Touristen zurück. Und das ist der Grund, glaube ich, einer der Gründe, warum man Dennis freigelassen hat, weil der ein Klotz am Bein war.
Die Abhängigkeit von Europa, die besteht ja auch bei der Ukraine. Oder braucht Europa eher die Ukraine? Wir haben uns ja gemeldet, Sie waren, Katerina Mischenko, noch in Kiew am Montag, als Sie mir geschrieben haben. Und Sie haben eine interessante These in Ihrer Mail geschrieben, dass Sie denken, dass die Europa die Ukraine viel mehr braucht als andersherum. Möchten Sie das nochmal ausführen?
Ja, das kann ich gerne ausführen. So. Ich glaube, hier gibt es 2 Ebenen. Es gibt diese Idee von Europa und es gibt Institutionen der EU. Und wenn wir über Institutionen sprechen, dann glaube ich eben, dass europäische Institutionen irgendwie motivierter und inspirierter sind, in der Ukraine etwas zu bewegen als ukrainische Regierung selbst. Und ich glaube, dass nach den Maidan-Protesten 2013, 2014 diese EU-Institutionen, aber auch Europäer, ukrainische Gesellschaft oder Zivilgesellschaft richtig gesehen haben und einen wichtigen Unterschied zwischen der Gesellschaft und der Regierung gemacht haben. Und das ermöglicht so eine weitere, ich weiß nicht, Zusammenarbeit oder auch eine Art Dialog, denn so enttäuschend wie ukrainische Regierung kenne ich kaum etwas zu heutigen Zeiten, vor allem, weil wir auch im Krieg sind und es gibt so viele Herausforderungen und es ist einfach sehr dramatisch und schrecklich, wie die offizielle Politik sich heute verhält bei uns. Aber es gibt etwas ganz Wichtiges, ist eben diese Ideenebene oder diese Vision von Europa. Etwas, was Europa selbst braucht, um eine gerechtere und bessere Gesellschaft aufzubauen, was Sie gemeint haben. Und umso wichtiger ist diese Idee für die Ukraine selbst. Denn einerseits haben wir 70% der Ukrainer, die nie im Ausland waren. Andererseits gibt es eine sehr klare Vorstellung, was Europa ist. Das ist also das, was zu sogenannten europäischen Werten gehört. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, weiß ich nicht, Menschenrechte, Lebensqualität und so weiter. Und es wird so geistig so viel in diese Idee investiert. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Stütze für die Gesellschaft, für kleine Gemeinschaften, für Initiativen, damit sie weiter arbeiten, weiter versuchen, etwas zu bewegen, trotz des Widerstandes, der von oben kommt. Tja, und ich glaube sogar, dass diese Idee etwas ganz anderes ist wie Europa in der Wirklichkeit. Und damit kann man
aber ganz gefährlich spielen, was auch in der Propaganda bei uns sehr oft auftaucht. Ausbeutung von ukrainischen Gastarbeitern in unterschiedlichen europäischen Ländern.
In Polen zum Beispiel.
Ja, ne? Nicht nur so in Italien auch. Obwohl die Arbeitsverhältnisse für die Ukrainer so erniedrigend und schrecklich sind, aber das funktioniert trotzdem. Oder diese Ideen von Gay Europa, alles ist so dekadent hier, oder die Kinder werden hier nicht geliebt. Also es gibt ganz viele Propagandisten oder auch dieser Skeptizismus, was die Flüchtlinge betrifft. Es wird ganz wenig darüber berichtet, was hier alles für Flüchtlinge auch entwickelt wurde oder ausgedacht wurde. Also diese Offenheit, die hier auch präsent war. Und so denke ich, wenn Europa weiter an dieser Idee, an ihrer eigenen Neuerfindung nicht arbeitet, dann beginnt auch diese Reaktion auch bei uns. Und dann gibt es keine Hoffnung mehr.
Dass es eine bestimmte Reaktion gibt, das sieht man ja auch im Balkan, also in Kroatien und auch in den ganzen Ländern, die eben nicht in der EU sind und drumherum. Wie sieht es aus in Norwegen? Also ist da dieses Verständnis von Europa, dass es um universelle Werte, Menschenrechte geht, dass es um eine bestimmte Form eines Zusammenlebens, eines Konsens geht. Ist diese Idee von Europa in Norwegen eigentlich noch da? Also wie sieht es aus von Norwegen aus, wenn man Europa betrachtet? Norwegen hat sich ja so ein bisschen zurückgenommen. Die wollten ja nicht in die EU.
The difference between Norway and most of the European countries is that we're not member of the European Union, which we've had two referendums in 1972 and 1994, and they were both no. And the reason for that were never anything to do with being anti-European or anti-European values or universal human rights, things like that. It was mainly because Norway is in a very special situation when it comes to, you know, geography. Like, it would destroy our agriculture if we were become member. It would to say goodbye to all, you know, small farms and fisheries because we wouldn't be allowed to subsidize them like we do now. So, I mean, I voted no myself because it's like it would destroy what, you know, is special about Norway. This, you know, very close, the people are very close to their authorities. They're very close to the municipalities, to the leaders. And it's like, for me, it was like, why join this huge bureaucracy that is Brussels when this functions? But that has nothing to do with not being part of, you know, Europe. We take part in, you know, the Paris Accord. We take part in university corporations and all that. But, of course, all those referendums, I think, we have had to question ourselves those things more than countries who just, you know, are like Germany. You're so in the middle of Europe. So there's no one's asking whether you are, you know, real Europeans. But I think that the European values or the universal values of human rights is something we have to fight for them constantly because they're being attacked from many sides, and especially like the theme I was talking about before, young people who choose totalitarian systems, Islamic State, you know, right wing fascist extremism. It's like, how come young people who have, like, these are Norwegians, they had, I would have to say, they have all possibilities to have good lives. And then they're not pleased with all those choices and possibilities, so they go into the extreme, in the Norwegian sense, because in Norway we are in the lucky position that we don't have unemployment, everyone gets free education, universities are free. So it's like, in Norway, the reason for joining those organizations is not social misery. It's something else. Meaning with life, you know, of course, fundamentalism, religious fundamentalism. I'm going far away from your initial question, but we're part of Europe, but we're not part of big bureaucracy in Brussels.
Das norwegische Modell wird ja so ein bisschen auch Großbritannien nahegelegt, also in einigen Beziehungen Zusammenarbeit, aber dass man nicht als vollständiges Mitglied dann nochmal dabei ist. Also Sie haben ja gesagt, Osno, dass Sie selber auch in den Referenden dagegen gestimmt haben, gegen einen EU-Beitritt, weil es die Landwirtschaft des Landes zerstören würde. Aber dass Sie natürlich teilhaben an den Werten der europäischen Gemeinschaft. Doris Akrap hat ja in einem Interview letztes Jahr gesagt, das fand ich sehr interessant, natürlich muss die Türkei in die EU aufgenommen werden. Also hier gibt es ein klares Nein gegen einen EU-Beitritt und du bist zum Beispiel dafür, dass die EU die Türkei aufnehmen muss oder dass es schon viel zu lange gedauert hat, dass die EU die Türkei noch nicht als Partner ansieht. Also es gibt natürlich die Zollunion, darüber wird diskutiert. Warum bist du für einen EU-Beitritt der Türkei?
Ja, ganz einfach, weil ich glaube, dass teilweise ist die Situation, die wir heute in der Türkei haben, geht darauf zurück, dass die Türkei seit 50 Jahren immer abgewiesen wurde. Und zwar ganz hart auch von der deutschen Regierung. Die deutsche Bundesregierung hat zuletzt 2005, glaube ich, super klar gesagt, ihr kommt hier nicht rein, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt jene und diese Gesetze erlassen, ihr könnt dieses und jenes einführen, ihr habt hier nichts zu suchen. Die Bundeskanzlerin selbst hat das letztes Jahr, eine Woche, glaube ich, vor der Bundestagswahl, klipp und klar nochmal ja so gesagt, dass sie nie dafür war, dass die Türkei in die EU kommt. Das ist natürlich der helle Wahnsinn, zu sagen, als der mächtigste Staat in diesem Gebilde, auf die haben wir einfach keinen Bock. Das ist verständlich, weil das ein riesengroßer Staat ist, kein ganz so einfacher Staat ist. Aber ich glaube, dass der einzige Weg, also zum einen geht es nicht, dass die größte Minderheit in Europa sind nun mal die Türken. Das heißt, es ist ein Land, was wir auch brauchen, damit zumindest die Leute, die türkische Wurzeln haben, die aus der Türkei irgendwann mal hierher gekommen sind und nach wie vor kommen werden. Und das wird nicht aufhören. Im Gegenteil, wenn die Zustände in der Türkei so weiter laufen werden, wie sie laufen, wird die Auswanderung immer größer werden. Ich selber kenne die Geschichte von dem Balkan. Man wird diese Leute nicht mehr los, um es mal hart zu sagen. Die bleiben hier, meine Eltern ja auch, beziehungsweise mein Vater. Das ist auch richtig so. Und man wird auch die Türken nicht mehr loswerden. Von denen die komplette Elite verlässt gerade das Land zu Recht. Wer kann, muss gehen, weil es gibt gar keine Zukunftsperspektive dort mehr gerade. Und ich glaube, man hat über die Mitgliedschaft in der EU, jetzt komme ich vielleicht mal zu dem Vergleich Kroatien, Norwegen, Türkei, man hat über die Mitgliedschaft in der EU bestimmte Verpflichtungen. Man muss eben zum Beispiel Gesetze einfach, man muss sie anwenden, man muss sie ausführen. Es gibt dann Instrumente, Menschenrechtsverbrechen tatsächlich auch vor Ort dann einzuklagen. Das ist im Falle Kroatiens passiert, bevor sie EU-Mitglied wurden, als sozusagen Beweis, dass sie EU-tauglich sind.
Also das Tribunal in Den Haag.
Das Haager Tribunal hat Materialien bereitgestellt, um in lokalen Gerichten in Kroatien dort zu ermöglichen, also die Arbeit zu erleichtern und auch zu verpflichten, ihre eigenen Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Was wichtig war, um die Aufarbeitung der Verbrechen in dem eigenen Land von eigenen Staatsbürgern auch zu tun. Das ist natürlich völlig unzureichend passiert. Es ist aber passiert. Ohne diesen Druck von der EU wäre das gar nicht passiert. Das andere ist allerdings, was Asna angesprochen hat, finde ich super interessant, weil ich glaube, das ist absolut richtig, dass die EU tatsächlich Landwirtschaft zerstört. Also sie ist ein großer Industriekomplex. In Kroatien kann man das sehen, dass seit dem EU-Beitritt, im Übrigen auch in Slowenien, dasselbe Spiel, es existiert dort keine Landwirtschaft mehr. Das ist kaputt, das sind wenige Leute, die ein bisschen Geld tatsächlich noch haben oder andere Möglichkeiten, eben das Land noch nicht verkaufen mussten, die dann weiter so Subsistenzwirtschaft betreiben. Aber Landwirtschaft in dem Sinne ist mit dem Beitritt in die EU im Prinzip abgeschafft worden aufgrund der extrem starken Regelungen, die es dort gibt. Die dürfen das einfach nicht mehr, die müssen horrende Strafen zahlen, wenn die da eigenmächtig Gurken anbauen. Das ist ein riesengroßes Problem. Deswegen glaube ich, das ist absolut, das ist nicht also nicht, gilt wahrscheinlich nicht nur für Norwegen, dass die Leute tatsächlich die Frage sich zunehmend stellen werden, macht es eigentlich, weil warum will man denn in die EU als Kroate, als Bosnier, als Rumäne, weil man sich davon erhofft, dass man dort Geld verdient, dass es einfach wirtschaftlich leichter wird. Das war in diesen Ländern, zumindest in Südeuropa, nicht der Fall. Die haben alle darunter gelitten, auch wenn für einzelne Leute, für gewisse Schichten es einfacher geworden ist, dann Handel zu treiben eben innerhalb der EU. Das sind eher dann große Firmen, aber für den einfachen Arbeiter ist es eine Katastrophe, wie natürlich im Übrigen auch in den EU-Ländern selbst. Das ist ja auch keine Ausnahme. Aber ich glaube, das ist eines der größten Probleme, ist eben nicht, sind nicht die Menschenrechte in Europa, sondern tatsächlich die Wirtschaft.
Wird Europa in Europa zu wenig kritisiert für all diese Nachteile, die eben auch so ein EU-Beitritt oder eben auch als EU-Land innerhalb von Europa mit sich bringt? Also, dass man diese ganzen wirtschaftlichen Faktoren für das einzelne Land gar nicht so sehr sieht, ist das, wird das viel zu wenig betrachtet? Also eben diese landwirtschaftlichen und vielleicht auch die Nachteile von Europa nochmal offen anzusprechen und eben nicht den Rechten zu überlassen.
Well, I think from outside, I think that the EU, with all the great values it does have, but they have the serious problems about being undemocratic. More and more decisions are made by the EU institutions of law institutions, like in trials. Who are winning the trials? It's the big companies. So slowly and slowly more power given to the capital institutions, like banks, the big companies, less and less to the workers, less and less, you know, there's less and less room for governments to run their own, you know, social policies. And that is a problem, like we see the crisis of social democracy across Europe, because the tools are gone. The tools that have been given away to, you know, the judges in the EU, to the big companies. So it's like that is one of the reasons that, like, you know, the Socialist Party of Norway would vote no, for very different reasons than the UK Brexit voters would vote no. So from our side, it was a left opposition that joining the EU is taking away a lot of tools for labor unions, for workers, giving it away slowly to the big institutions. And I think that many Europeans are not aware that that is happening very slowly, and it's less and less democracy, even though our politicians say the opposite.
Okay. Also es gibt auch eine linke Kritik sozusagen an der EU, also aus Norwegen, das war ja eher aus der linken Ecke, weil es geht eher an die großen Unternehmen. Es ist eine sehr kapitalistische Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wie sieht man das aus der Ukraine, Katharina? Wie kann die Opposition aus der Ukraine eben diese Wertegemeinschaft der EU vielleicht gut finden, aber auf der anderen Seite die EU auch sehr kritisieren?
Tja, wir haben ja Dekommunisierung in der Ukraine. Deshalb bin ich wahrscheinlich hier als Ukrainerin jetzt straffällig, wenn ich sage, dass diese linke Utopie ist genau das, was Europa heute fehlt. Also so weit ist die Ukraine leider nicht, in diesen Begriffen kritisch zu sein. Ich glaube, dass sogar hier diese wirtschaftliche Ebene, so wie das auch in der Ideologie ist, also die gibt es im Hintergrund, so ein bisschen im Schatten. Es wird nicht wirklich auf den Tisch gelegt und es wird eher über die Werte gesprochen, über Menschenrechte, so diese liberale Diskurs, wo die Wirtschaft etwas Selbstverständliches, von sich selbst gesteuertes etwas ist. Und ich denke, leider dominiert auch diese Denkweise bei uns, bei dieser neuen Generation der Politiker. Die Alten sagen überhaupt nichts. Also ich glaube, sie haben da nur ihre Businessinteressen, keine Vision. Und bei denjenigen, bei Engagierten gibt es eben diese Verbindung Kapitalismus plus liberale Demokratie. Das ist irgendetwas, was angestrebt wird. Ich finde das sogar ein bisschen, also nicht lustig, aber so traurig und lustig gleichzeitig, dass Neoliberalismus und auch Kapitalismus hier so stark kritisiert wird und es wird schon aktiv nach neuen Wegen gesucht, wie, also was kann danach kommen, was kann eine Opposition sein für diese Entwicklungen und für Nebenwirkungen von Neoliberalismus in allen anderen Lebensbereichen. Und bei uns wird Neoliberalismus so richtig gelobt und erwartet und endlich kommt etwas, aber nicht dieser Neofeudalismus, was wir jetzt haben. So ist es in der Ukraine. Also nicht. Und wie gesagt, und gleichzeitig, das möchte ich auch gerne ansprechen, also im Sinne des Maidan, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat, wurde diese Dekommunisierung proklamiert. Und in der Wirklichkeit werden einfach Denkmäler gestürzt und das ist ein Problem, dass wir jetzt wirklich den städtischen Raum nicht im Griff haben. Also jeder kann kommen und ein Denkmal zerstören und es ist so der Zeitgeist sozusagen. Und andererseits ist es heute wirklich gefährlich, manchmal lebensgefährlich, irgendwelche linke Strategien öffentlich vorzustellen und bestimmte Wörter zu benutzen. Wenn wir sagen, soziale Revolution oder also etwas ganz Harmloses und eigentlich das, was hier, also Marxismus zum Beispiel, was hier ein Teil des Wissens, der Philosophie ist, bei uns ist das pure Ideologie, das muss verboten werden, das sind alles Henker, Stalinisten, Hungersnotorganisatoren und darüber kann man überhaupt nicht sprechen und das ist gefährlich für die Gesellschaft, denn sie haben keine Vertretung und sie können sich auch sich selbst nicht beschreiben, denn wenn sie sich beschreiben, dann ist es ein...
Dann ist es was ewig Gestriges
ist es ein linkes Wörterbuch und es ist sozusagen heute, also offiziell ist es nicht verboten, aber es ist doch verboten, also irgendwie geht es nicht und die Selbstzensur ist so stark, dass ja, ich kenne alle linken Kreise bei uns. Sie werden heute noch schlimmer von Rechtsradikalen verfolgt. Also es ist wirklich so eine krasse Auseinandersetzung wie Weimarer Republik 20er oder Berlin vor Nazi-Machtübernahme. Wobei bei uns so eine breite Palette von Sozialdemokraten nicht existiert, also es sind ganz wenige Gruppen, aber sie werden richtig verfolgt und etwas öffentlich in der Presse zu sagen, ist überhaupt, kann man überhaupt vergessen.
Also diese Verfolgung der Linken, Oppositionellen und auf der anderen Seite dieses Erstarken des Nationalismus, ich glaube, in Norwegen ist das noch nicht so sehr Programm, aber in der Türkei und auch in Kroatien ist das wahrscheinlich nicht unähnlich. Also, dass es so eine bestimmte Form des neuen Nationalismus gibt in diesen ganzen Balkanländern, aber das sieht man ja auch in der Türkei, dass es so eine bestimmte Ideologie gibt. Wie gefährlich ist das, dass die linken Oppositionellen erstens nicht weiterkommen, dass sie klein gehalten werden und dass es eben auch keinen Zusammenhalt gibt unter den europäischen Linken und auf der anderen Seite dieses Erstarken des Nationalismus in diesen verschiedenen Ländern?
Also ich spreche mal aus der kroatischen Erfahrung heraus. Das ist zumindest das Land, in dem die, jetzt habe ich den Namen dieser Proteste vergessen, weil vor einigen Jahren gab es europaweit große Proteste in Spanien, in Portugal, in Kroatien, auch in Italien, soziale Proteste.
Podemos fällt mir jetzt so ein.
Podemos, das hatte so einen anderen Namen. However, in Kroatien war es so, dass in Zagreb, also in der Hauptstadt, linksradikale Marxisten, die im ganzen Land bekannt sind, ein riesiges Theater gemietet haben. Natürlich war dann der immer dort ist, auch Žižek auf der Bühne. Und andere, wie die radikale Linke aus der Region, nicht nur aus dem Balkan, sondern auch aus Italien, aus Spanien, aus Deutschland, und haben dort eben über die Utopien in Europa gesprochen, also über die sozialistischen, über die Probleme der Rechten und so weiter. Im Publikum saßen nicht etwa Bauwagenplatzbesetzer oder Aktivisten, sondern der Staatspräsident, der Finanzminister, die Crème de la Crème der politischen Elite, nicht nur Kroatiens, sondern auch Sloweniens, teilweise Bosniens, Österreichs, haben teilgenommen an solchen Sachen. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war in einer Zeit, als es eben, weil ich würde dir ein bisschen widersprechen, ich glaube nicht, dass zumindest nicht in Kroatien auf dem Balkan, ich glaube auch nicht in Westeuropa, tatsächlich eine Linke unterdrückt wird. Das halte ich für irgendwie so ein bisschen vom Vorgestern. Also weil es ist eigentlich sind die Gesellschaften relativ liberal verfasst. Es ist schon möglich zu protestieren, seinen Protest kundzutun. Die Frage ist dann natürlich, wie geht es dann weiter? In Kroatien hat es eben dazu geführt, dass wirklich da die linksradikalsten Ideen debattiert werden, die härteste Kritik formuliert wird. Und da sitzt der Präsident im Saal und applaudiert auch. Das hat er wunderbar gemacht, weil danach konnte er halt immer sagen, ja, ist alles sehr interessant, was machen wir denn jetzt damit? So, er benennt natürlich niemand von diesen Leuten, aber auch das hat es schon gegeben, dann eben zum Finanzminister beispielsweise. Was in diesem Land dann passiert ist, ist das, was auch in Ungarn passiert ist und was wir derzeit eigentlich in fast allen Ländern Europas sehen, ist, dass die Linke es eben nicht geschafft hat. Da würde ich weniger, das ist weniger eine Repression, die ich da sehen würde, als einfach nicht geschafft. Nicht geschafft, den richtigen Weg zu finden.
Unterdrückt sie sich vielleicht selber?
Nee, aber einfach sozusagen Macht zu übernehmen auch. Und das hat dann eben auch tatsächlich mit dem Scheitern von linken Parteien zu tun. Nicht einfach nur aufgrund von Repression, sondern eben aufgrund von eigener, ich weiß auch nicht, Ideenlosigkeit, Mutlosigkeit. Man guckt sich die Sozialdemokratie ja nur in Deutschland an und kann nur mit dem Kopf schütteln eigentlich. Und ja, ehrlich gesagt, in den meisten anderen europäischen Ländern auch, genauso wie in der Türkei im Übrigen. Die größte Oppositionspartei dort, die Sozialdemokraten, sind die größten Opportunisten in diesem Land. Und ja, in Kroatien hat es dazu geführt, dass die Linken etwas nicht geschafft haben und dann haben die Rechten übernommen. Und das Land ist im Moment dort ideologisch und gesellschaftlich, ich würde fast sagen, das sagen auch Leute von vor Ort, das ist so schlimm wie in den 90er Jahren. Also es sind Rechte an der wie die Nazis zu Kulturministern ernannt worden. Das sind sozusagen fast ungarische Verhältnisse. Die haben sich ein Beispiel auch an Ungarn genommen. Das sind große Vorbilder. Und ich halte auch das, was in Ungarn passiert ist und passiert, die nicht gefundene Antwort der EU und nicht nur der Institutionen, sondern auch der Gesellschaften auf die Faschisierung dieses Landes, die natürlich von der Fassade her, man kann da ja wunderbar Urlaub machen in diesem Land, ist ja alles großartig. Das jüdische Viertel ist wahnsinnig toll aufgeblüht, man kann da wunderbar Kaffee trinken und so, überall wird die Geschichte auch erzählt, die schlimme Vergangenheit, aber die Aktualität fehlt das Instrument in der EU, in dem Moment, wo ein Land sich entscheidet, wir machen jetzt hier dicht, wir machen das ganz anders und das passiert auch gerade in Kroatien, hat die EU keine Mittel mehr, das zu verhindern und ich glaube auch da, wie auch immer, da muss eine neue Idee tatsächlich her, um es mal da mal zu belassen.
Neue Ideen braucht die EU, um eben solche Länder wie Ungarn, Polen, vielleicht aber auch Assoziationspartner wie die Türkei vielleicht wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen und eben auf so universelle Werte wieder einzuschwören. Habt ihr denn Ideen? Wir können ja mal so hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Wir dürfen ja mäkeln. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass wir Alternativen anbieten. Also Osne, als jemand, der vielleicht auch sagt, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Ich kann euch mit meiner norwegischen Sichtweise erzählen, wie es gehen kann. Vielleicht hast du eine Idee.
There are of course many possibilities. And if EU should try something that it has not really tried for the last few years, is to also work on the idea of social justice. Because also EU is going in this neoliberal trend. And I think that, as I said, extremism breeds where conditions are scarce, where conditions are bad. If you feel bad, you do bad. That's a simple psychological, you know, idea. So if people don't have job, they're angry, and what does that anger can lead to, you know, domestic abuse or, you know, more outward abuse like terror and so on. So I think that EU should and Europe should really think of how more and more every year more wealth and more money is gathered at the top, not at the same speed as in the US, but it's at a speed that is, you know, unprecedented. So it's like if we don't really do something about social justice, I don't think we can solve the problem. because to fight extremism, it's not done for free. Yes, of course, you can take out your hand, you can stretch out your hand to your neighbor, you can invite children that you see are maybe outside and don't get the proper care they need. You can do. We have the responsibility to do all that. But on the other hand, to fight, to build up good conditions for children and youth, which is actually when radicalization starts, it costs money, and that money needs to be more equally divided. So I would, you know, to get better outcome for Europe, I think we should focus more also on, you know, economical and social justice.
Mm-hmm. Also ökonomische und ja, Applaus. Ökonomische und soziale Gerechtigkeit, um dem erstarkenden Nationalismus vielleicht in der EU, aber auch dem Extremismus im eigenen Land zu begegnen. Ist das die Möglichkeit, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, Katharina?
Ja, da stimme ich völlig zu. Und
ja,
also das ist das eine. Und ich glaube, dass die EU auch ihre eigenen Grenzen neu reflektieren soll. Ich glaube, diese Inklusivitätsstimmung, die jetzt richtig fehlt, die muss wieder zurück.
Ist ein bisschen lauter, glaube ich.
Also wenn die EU als Modell überleben will und etwas repräsentieren will, die muss immer gestärkt werden. Und stärker kann man werden, wenn man so langsam, aber sicher wächst, wenn diese Ideen auch die Nachbarn teilen. Deshalb kann man sich nicht schließen, im Gegenteil. Man muss alles Gute exportieren und nach außen bringen. Deshalb finde ich natürlich ganz wichtig, dass die Türkei und die Ukraine, also nächste EU-Länder, europäische Länder sind, dass sie nicht als Festungen da bleiben, wo die barbarische, chaotische Welt weiter existiert.
Ist die EU auch so eine Art Kontrollmechanismus für die Ukraine, für die ukrainische Regierung?
Ich glaube im Moment ja. Mal sehen, wie das weitergeht. Ich bin da auch nicht euphorisch irgendwie, aber ganz konstruktiv sind europäische Institutionen. Sie sind wahrscheinlich nicht sehr gut für Europa selbst, aber für die Ukraine sind es jetzt sehr wichtige Stützen für eine Entwicklung, für eine Veränderung. Und deshalb finde ich diese europäische Präsenz auf unterschiedlichen Ebenen bei uns ganz wichtig. Sonst gibt es keine Orientierung, wie gesagt.
Diese Orientierung, die gibt es ja auch im Falle der Türkei. Also du hast ja schon diesen Europäischen Gerichtshof angesprochen. Es gibt so eine Art Kontrollfunktion. Darauf stürzen sich ja auch die Oppositionellen, die sagen, nach europäischen Werten müsste das so und so sein. Oder eben auch, dass Anwälte von inhaftierten Journalisten sich an den Europäischen Gerichtshof wenden können. Ist diese Kontrollfunktion einerseits auch eine Art Gewissenserleichterung für die EU, zum Beispiel auch im Falle der Türkei?
Das verstehe ich nicht ganz, weil du meinst, dass das gar nicht stimmt, also dass es diese Kontrollfunktion nicht gibt, oder?
Also dass die Kontrollfunktion, also dass die Europäer sagen können, wir haben diese Werte und wir können unsere Assoziationspartner immer wieder daran erinnern, aber deshalb können wir auch ganz lange darauf verzichten, die als Partner mit ins Boot zu holen.
Es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, man weiß es ja auch nicht genau, was der Grund ist, warum die Türken nicht rein dürfen. Ich würde gerne nämlich auf die Frage, die du den anderen beiden gestellt hast, einfach auch antworten, weil ich finde, das ist absolut richtig, was beide gesagt haben. Und ich würde, und ich meine es ganz ernst, ich glaube, den ersten Schritt, den ich vorschlagen würde, ist, die Türkei zur europäischen Hauptstadt zu machen. Also Istanbul wird europäische Hauptstadt, die Türkei ist selbstverständlich Mitglied der EU. Einer dieser norwegischen Fischer wird Finanzminister oder Wirtschaftsberater und die Revolutionäre vom Maidanplatz werden Kulturminister. Und das meine ich serious, auch wenn man darüber lachen kann. Aber ich glaube, die von Asna angesprochene, der Bürokratenapparat von Brüssel, der natürlich gerne für alles Fiese und Falsche und so auch verantwortlich gemacht hat, wird. Ich glaube, das ist zwar nicht ganz nur so, aber es ist natürlich auch Teil des Problems, dass dort irgendwie Leute hingehen, die halt in den eigenen Ländern nicht mehr groß was werden. Die werden dann halt Europaparlamentarier. Das ist schon sowas wie die Frührente sozusagen, die da absitzen in diesen Millionen von Gremien. Diese sehr zermürbende Arbeit, glaube ich, die wahrscheinlich aber auch für viele andere Länder, da passiert ja auch ganz viel außerhalb der EU tatsächlich, also innerhalb der Gremien, aber eben für Länder außerhalb der EU, das ist wahnsinnig wichtig. Aber eben diese Bürokratisierung, ich glaube schon, dass da ein Riesenproblem ist, wenn da nicht Leute reinkommen, die Lust auf Politik haben, die Lust auf Veränderung haben, die Lust haben tatsächlich und den Mut auch haben, das ganz neu zu gestalten und neu tatsächlich nicht nur neu zu denken, weil wir können ja viel uns so denken, wie Europa schöner, bunter, lustiger wird. Aber ich glaube, das Machen ist natürlich auch nochmal was anderes. Und Leute, die Lust auf Politik haben und nicht einfach nur auf ja, das Absitzen eben dieser Gremien und dann schön fett irgendwie diese Tantiemen da einstreichen. Das wäre mein Vorschlag.
Also, dass man Europa wieder als Europa denkt sozusagen. Also Europa im Sinne von, wir haben alle zum Beispiel eine europäische Staatsbürgerschaft. Wäre das möglich? Also, dass man wirklich dann eine ukrainische Kulturministerin hat, Kultusministerin und türkischen Finanzminister, meintest du? Nee.
Die Finanzminister würde ich den Fischern in Norwegen überlassen. Weil die haben es offensichtlich raus, wie es geht. Also.
Istanbul war ja schon Kulturhauptstadt 2010.
Nee, die sollen richtig Hauptstadt werden.
Richtig Stadt Brüssel. Hauptstadt, okay.
Stadt Brüssel, Istanbul.
So. Stadt Brüssel,
okay. Aber ich glaube, und um es vielleicht auszuführen, weil es falsch, das ist kein Witz, sondern eben eine, sagen wir, größtenteils von Muslimen bewohnte Stadt in Europa mal zumindest für 10 Jahre oder so zur Hauptstadt zu machen, anstatt Brüssel, glaube ich, wäre auch möglicherweise ein Signal an die Radikalisierung irgendwie innerhalb der muslimischen Community. Why not? Man kann es ja probieren. Und noch ist Istanbul eine relativ säkulare Stadt. Wenn man das so beibehalten will, dann glaube ich, wäre es das richtige Signal, einfach zu sagen, Istanbul wird jetzt mal 10 Jahre lang Hauptstadt Europas. Ganz Brüssel, aber bitte eben nicht mit diesen Bürokraten, sondern mit diesen tollen, neuen, mit dem, hier gibt es lauter Leute, die, glaube ich, Lust haben zu verändern und zu gestalten und nicht mit so Anzug und so, sondern richtig ordentlich da Politiker hinschicken, die von Istanbul aus dann Europapolitik machen, mit dem norwegischen Finanzminister und dem ukrainischen Kulturminister.
Okay, das ist doch mal eine Vision letztendlich. Falls Sie Lust auf Fragen haben oder falls Sie auch Ihre Vision teilen wollen mit uns, vielleicht ganz, ganz kurz. Es gibt ein Mikrofon oder Sie kommen einfach nach vorne und teilen uns Ihre Frage mit. Gibt es eigentlich ein Saalmikrofon? Ah. Haben wir Fragen? Sie möchten lieber weiter zuhören, habe ich das Gefühl. Ah, hier gibt es eine Frage.
Das ist eher ein Statement. Es wurde hier die europäische Bürokratie.
Sie müssen ein bisschen lauter sprechen.
Es wurde hier die europäische Bürokratie etwas angesprochen, dass der Hauptgrund ist, was schlecht läuft in Europa. Ich bin kein Bürokrat, habe überhaupt nichts mit Brüssel zu tun, bin aber eher der Meinung von Frau Sechstadt, dass wir 2 Dinge machen müssen. Nämlich diese undemokratische Art der Willensbildung in Europa. Das ist der Europäische Rat. Ich meine nicht den Europäischen Gerichtshof, ich meine den Europäischen Rat. Das ist wie im Mittelalter inzwischen, dass die Präsidenten oder Vorsitzenden der Regierung, Merkel, Macron, die großen Staaten handeln alles aus und die geben ihre Meinung und ihre Ziele, geben die weiter an die europäischen Bürokraten. Die haben das auszubaden und arbeiten das aus. Also wir haben sehr gute Bekannte, die sehr lange in Brüssel gearbeitet haben. Die Bürokratie in Brüssel ist sehr viel kleiner als in den meisten europäischen Staaten. Das ist die europäischen Regierungschefs, die hier über einfach bestimmen, was gemacht wird. Wir müssen den Europäischen Rat abschaffen. Wir müssen die Nationalstaaten abschaffen. Dann kommen wir endlich dann zu diesem Denken und das, was Frau Sechstadt gesagt hat, wir müssen endlich anfangen, eine europäische gleiche sozialstaatliche Gerechtigkeit schaffen. Wenn wir das nicht hinkriegen, wird Europa scheitern. Okay. Und wir brauchen nicht mehr europäische Staaten, wir sollten erstmal anfangen, unsere Probleme zu lösen. Und das können wir nur lösen, wenn wir über den Zustand der Europäischen Union eigentlich mal richtig nachdenken. Mhm. Und wenn ich in Norwegen gewohnt hätte, hätte ich Mitte der 90er Jahre genauso entschieden.
Okay, das war... vielen Dank. Ich habe Sie verstanden. Hier gibt es eine weitere Frage. Vielen Dank für das Statement. Also nochmal nachdenken über die soziale Gerechtigkeitspolitik.
Ich möchte mich weitgehend dem Vorredner anschließen. Und ich finde es auch etwas bedenklich, dass wir jetzt das Bürokratenbashing hier verstärken. Ich wollte nur erinnern, die Bürokratie in Brüssel ist nicht größer als die Münchner Stadtverwaltung. Also so groß kann die Bürokratie nicht sein. Und es sind auch nicht lauter alte, abgeschobene, aufs Altengleis abgeschobene Politiker tätig. Es ist auch bei den Grünen zum Beispiel ein Sven Giegold tätig, der sehr viel positive Aktivität entwickelt. Natürlich müsste es mehr von denen geben. Es ist tendenziell, was Frau Akrab sagt, durchaus möglich, durchaus sozusagen trifft zu. Aber es ist mir zu einseitig jetzt auf Bürokratenbashing und alten Abstellgleis.
Ja, also Bürokratenbashing, habe ich das nicht verstanden. Also eher so, dass man natürlich auch Kritik üben muss und vor allem, wenn es linke Kritik ist an dieser ganzen, an diesem Apparat, dann ist es vielleicht auch gerechtfertigt in einer bestimmten Form. Gibt es weitere Fragen? Oh, wir haben noch 5 Minuten. Ich würde euch gern bitten, ihr seid Partner und Freunde mit Fragezeichen. Wir haben ja schon über unsere Visionen gesprochen. Was passiert denn, wenn es keine soziale Gerechtigkeitspolitik, also kein Nachdenken über eine gerechte Form der Politik in Europa gibt? Was wären die Aussichten und wie kann man das vielleicht noch retten? Vielleicht ein kurzes Statement am Ende ausnehmen. Wenn alles den Bach runtergeht. Genau, Doris, dann mach du doch zuerst. Was machen wir Europäer dann?
Das ist irgendwie so eine Frage, die lässt sich ja überhaupt nicht bannen. Dann geht halt alles den Bach runter. Aber ich glaube, wir säßen wahrscheinlich hier, wenn wir das so sehen würden. Weil ich sehe das auch nicht. Und trotz aller möglicher Mängel überall und gravierender natürlich auch, um nochmal die Bürokraten natürlich auch zu retten, jetzt mal in der Europäische Rat, aber auch diese Gerichte, die halt malen, bis sie dann endlich diese Entscheidung gefunden haben und die ist dann auch in der Regel die richtige, das ist mir schon alles bewusst. Ich glaube nicht, dass es den Bach runtergeht, das glaube ich tatsächlich nicht, weil dafür besteht das alles schon zu lange. Natürlich kann immer auch alles wieder abgeschafft werden, aber dann nur, wenn es eine andere Idee gibt, die eine bessere ist und die gibt es im Moment nicht. Also was wir eben sehen auf nationalstaatlicher Ebene von den USA bis in die Türkei und anderswo, ist das auf nationalstaatlicher Ebene tatsächlich, da gibt es eine Retrowelle, also es geht zurück in den ganz krassen Nationalismus. Das ist aber ja immer nur, das muss man es glaube ich erstmal sehen, es ist erstmal die Abwehr der Ideen, die halt so wahnsinnig Verbreitung gefunden haben, nämlich einer säkularen Gesellschaft, einer demokratischen, einer liberal verfassten. Da gibt es jetzt halt, es gab eine, nennen wir es mal so, die Geschichte, die ich vorhin für Kroatien erzählt habe, stimmt ja nicht nur für Kroatien. Diese Bewegung gab es in den USA genauso, die gab es in Südamerika. Es gab einen großen, großen Aufstand, soziale Aufstände, die haben es halt nicht geschafft. Sie haben es einfach nicht geschafft, sich zu installieren. Und jetzt gibt es wie ein Rollback. Das ist ein rechter Rollback. Mit dem haben wir es halt gerade zu tun. Aber ich glaube, der geht auch nicht so vorbei.
Das, also das Pendel schlägt aus und dann schlägt es wieder zurück.
Ja, und das ist natürlich Arbeit, die auch wieder einzudämmen. Im Moment ist es in Deutschland ja eher andersrum. Das ist jetzt an uns. Deswegen diskutieren wir hier im Vorfeld der Buchmesse über diese Vollidioten, was wahnsinnig nervt, dass wir über die diskutieren. Die waren hier schon immer. Jetzt haben sie halt eine Bühne, weil sie im Bundestag sitzen und also ist das Thema hier auch ein Riesenthema. Aber das werden wir schon schaffen, die auch wieder und natürlich im Dialog zurückzudrängen.
Das werden wir schaffen und im Dialog. Wie schön. Vielen Dank, Doris. Awesome.
Yeah, can you ask the question in English?
Ja, was passiert, wenn wir eben nicht... In English. What happens when you don't have the social justice politics in Europe and what... if you go very negative, so that we all have to put our forces together and fight for the social justice policy?
Well, if nothing is done, we will have lots of people living in misery. And what those people in misery will choose to do, I don't know. What we see now is, as I see it, very sad that people living in misery in Germany, in Sachsen, for instance, they would choose AfD.
Why did they think it's a backlash and that it will go...
In 10 or
20 years, it will be like left politics, maybe?
I have no idea. Who knows? I'm not a guesser. So it's like what I can just say what we see today, that unfortunately in Europe, those who feel disenfranchised, those who feel that their life is not going where, they're more prone to choose right-wing, far out, than they are to choose a left-wing alternative. And why is that? Because the far right, it's easier. They have easier solutions. They have... blame game is that it's their fault if we only get rid of the Muslims or whoever, or we'll be better off. So it's like it's so much easier to choose the right than it is to, because the left-wing solutions are more complicated because there are about solidarity, sharing, standing together. It's just like conflicts in a family, you know. It's much easier to split up than it is to stay together. So it's like the communal ideas of the left, whether that will gain a new force when people just are miserable enough, I don't know. Mm. But I think that would be at least a solution that has not been tried out in the last decades in Europe.
Mm. Vielen Dank. Also eben, wenn die EU sich, wenn die Sozialpolitik sich nicht durchsetzen sollte, dann werden viel mehr Leute natürlich eher sich leichte Lösungen suchen. Wie ist es von deiner Warte aus? Was muss passieren, damit es eben nicht den Bach runtergeht, sondern damit wir weiter in die Zukunft schauen können in der in Europa? Ganz, ganz kurz, weil wir müssen Schluss machen.
Ja, die Zeit ist schon überschritten. Ich glaube, wir müssen erstmal das verinnerlichen und verstehen, dass wir mitten in der Geschichte sind. Also wir sind keine Beobachter, keine Analytiker, also sind wir wahrscheinlich auch, aber nicht nur. Und jeder Schritt, der gemacht wird, also jede Entscheidung, also das beeinflusst unsere Zukunft. Das ist etwas ganz Plastisches, was wir alle gestalten können. Und das muss uns jetzt nicht entfremdet werden, diese Fähigkeit, die Geschichte zu beeinflussen, sie zu formen. Und da geht es auch um die bürgerliche Verantwortung, da geht es ja um alles, was jeder Einzelne machen kann, damit wir eine gerechte Gesellschaft aufbauen. Und natürlich brauchen wir also ganz konstruktiv oder pragmatisch brauchen wir eine neue Sprache für die Linke, denn ich glaube, die Rechte ist nicht einfacher oder primitiver, aber ist viel klarer, direkter, und die Probleme werden ganz richtig angesprochen, aber die Lösungen oder die Trigger, ja, die Gründe werden wahrscheinlich falsch benannt. Und so muss wahrscheinlich auch auf der linken Seite reagiert werden. Also diese altertümlichen Parolen vom Anfang des letzten Jahrhunderts sind nicht mehr im Trend, aber das linke Problem gibt es, glaube ich, in jedem Land, bei uns auch.
Also ganz, ganz viele Ideen für die Linke. Wir machen jetzt hier Schluss. Vielen, vielen Dank, Osna, vielen Dank, Katharina, vielen Dank, Doris, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Noch einen schönen Aufenthalt hier. Danke sehr.
Yeah. So that's good. I'm sorry you didn't, you know, get to do much, but it's it was important you were there, so.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.